Herzlich willkommen auf den Frequenzen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Die Tschechische Republik wird sich wahrscheinlich an einer eventuellen Militäroperation gegen den Irak beteiligen. Die Regierung hat heute einstimmig dafür plädiert, der Bitte der USA nachzukommen und im Falle eines Krieges gegen das Regime von Saddam Hussein die Verbündeten zu unterstützen. Über den Regierungsbeschluss muss nun das Parlament verhandeln. Premier Wladimir Spidler sagte nach der heutigen Kabinettssitzung, dass Tschechien für den Einsatz seiner Soldaten am Golf ein UNO-Mandat für erforderlich halte. Ohne Mandat könnten Soldaten nur in Gebiete geschickt werden, in denen Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden. Präsident Václav Havel, der heutigen Regierungssitzung beiwohnte, befürwortete die Entscheidung des Kabinetts. Nach Einschätzung Havels ist ein Krieg mit dem Irak nahezu unausweichlich. Sollte dieser Fall eintreten, sollte die internationale Gemeinschaft weder die USA isolieren, noch mit dem Bruch der Allianz beginnen, sagte Havel wörtlich dem Magazin Respekt in dessen jüngster Ausgabe. Der Präsident verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass er bereits während des Prager NATO-Gipfels im November vergangenen Jahres mit US-Präsident Bush über die Bedeutung des UNO-Mandats wie auch über das Gewicht einer Anti-Saddam-Koalition gesprochen habe. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda hat eine einseitige Geste aus Prag gegenüber vertriebenen Deutschen abgelehnt. Beide Staaten hätten 1997 ihre Beziehung zu dunklen Kapiteln der gemeinsamen Vergangenheit in der bilateralen Aussöhnungserklärung ausreichend dargestellt, sagte der Christdemokrat der Zeitung Pravo. Svoboda, der an diesem Dienstag zu einem Besuch nach Berlin reist, will dort nach eigenen Angaben auch einen für März vorgesehenen Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Tschechien vorbereiten. Schröder hatte im März 2002 einen unmittelbar bevorstehenden Prag-Besuch wegen eines Streits um die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg verschoben. Diese Auseinandersetzung sei überflüssig gewesen, sagte Svoboda, der damals noch nicht im Amt war. Um die Nachfolge des in gut zwei Wochen aus dem Amt scheidenden tschechischen Präsidenten Václav Havel bewerben sich erwartungsgemäß vier Kandidaten. Die Frist, binnen derer Abgeordnete beider Parlamentskammern weitere Kandidaten hätten vorschlagen können, ist am Montag um 0 Uhr abgelaufen. Beide Parlamentskammern werden an diesem Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung zusammenkommen, um einen Nachfolger für Präsident Václav Havel zu wählen. Zum ersten Mal nach dem Parteitag der Demokratischen Bürgerpartei ODS Mitte Dezember kommt heute der ODS-Exekutivrat zusammen. Auf dem Programm steht unter anderem die Strategie der Partei für die bevorstehende Präsidentschaftswahl am kommenden Mittwoch. Die ODS-Funktionäre wollen auch eine gemeinsame Stellungnahme zur Frage der Beteiligung an einem möglichen Irakkrieg finden. Der Kurs der tschechischen Krone ist zu Wochenbeginn auf den niedrigsten Wert seit Februar vergangenen Jahres gesunken. Nach Informationen eines Dealers der Bank Česká spořitelna sank die Krone am Montag nach einem ursprünglichen Stand von 31,77 Kronen pro Euro auf das Niveau von 31,86 pro Euro. Soweit die Meldungen, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. Im Anschluss geht es jetzt weiter mit tagesaktuellen Berichten und meinem Kollegen Lothar Martin.
Tagesecho. Herzlich willkommen zum aktuellen Tagesecho von Radio Prag. In unserer heutigen Sendung haben wir zu folgenden Themen für Sie Beiträge vorbereitet. Die Kandidatenliste für die Wahl des neuen tschechischen Präsidenten ist geschlossen. Wie stehen die Chancen der vier für das Amt antretenden Kandidaten? Das Kabinett von Premier Wladimir Spidler verhandelte über die Beteiligung Tschechiens an einem möglichen Krieg im Irak. Und EU-Konventschef Česká Distan sieht Tschechien bereits als ein Land der Europäischen Union an. Dies und mehr sowie unsere Sendereihe heute am Mikrofon hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Der erste Versuch, den Nachfolger von Václav Havel im Staatspräsidentenamt zu wählen, könnte durchaus einen ganzen Monat lang dauern. Es kann aber auch sein, dass das neue Staatsoberhaupt schon am kommenden Mittwoch gewählt wird. Die letzte Chance, die Kandidatur eines weiteren Präsidentschaftskandidaten einzureichen, ist Punkt 0 Uhr in der Nacht von Sonntag zu Montag abgelaufen. Martina Schneiberger hat daher die jüngsten Erklärungen der vier ins Rennen gegangenen Präsidentschaftskandidaten zusammengefasst.
Um das Amt des Staatspräsidenten bewerben sich der von den Sozialdemokraten nominierte parteilose Ex-Justizminister Jaroslav Bureš, der von den Bürgerdemokraten nominierte ehemalige ODS-Chef Václav Klaus, der von Christdemokraten im Jüngsten vorgeschlagene Senatsvorsitzende Petr Pidhart und der von den Kommunisten als Kandidat aufgestellte Jurist Miroslav Křiženecký. Die Parlamentarier, 200 Abgeordnete und 81 Senatoren, jeweils als Parlamentskammer voneinander getrennt, kommen an diesem Mittwoch auf der Prager Burg zusammen, Václav Havels Nachfolger im Präsidentenamt zu wählen. Um bereits im ersten Wahlgang erfolgreich zu sein, müsste der entsprechende Kandidat wenigstens 101 Stimmen von den 200 Abgeordneten und mindestens 41 Stimmen von den 81 Senatoren erhalten. In den Medien wird diese Möglichkeit für eher unwahrscheinlich gehalten. Im nachfolgenden zweiten Wahlgang werden dann aller Voraussicht nach zwei Kandidaten ihre Kräfte messen, der Wahlsieger des Unterhauses und der Wahlsieger des Oberhauses. Der zweite Wahlgang kann unmittelbar nach dem ersten folgen. Erst im dritten Wahlgang werden die Abgeordneten und die Senatoren dann gemeinsam abstimmen. Für den Wahlsieg reicht es, mehr als die Hälfte der Stimmen von allen anwesenden Parlamentariern zu bekommen. Über seine Vorstellung von der Persönlichkeit des Staatsoberhauptes erklärte einer der Kandidaten Jaroslav Bureš am Sonntag unter anderem.
Čili osobnost, u které veřejnost docela dobře ví, jak se bude chovat jako prezident.
Es sollte eine Persönlichkeit sein, von der die Öffentlichkeit weiß, dass sie sich als Staatspräsident verhalten wird. Zweitens sollte es jemand sein, der wenigstens die grundlegenden politischen Erfahrungen hat und imstande ist, die Kompetenzen des Staatsoberhauptes auszuüben.
Bureš ist eher skeptisch, was eine schnelle Wahl des neuen Präsidenten anbelangt. Andere Meinung sind jedoch zwei weitere Kandidaten. Václav Klaus ließ verhalten.
Možná budeme všichni překvapeni a najednou někdy v 6 hodin večer bude tato země mít nového prezidenta.
Wir werden vielleicht alle überrascht sein und auf einmal irgendwann um 6 Uhr abends wird dieses Land einen neuen Staatspräsidenten haben.
Der gegenwärtige Senatschef und Präsidentschaftskandidat Petr Pinhardt äußerte sich in ähnlicher Weise.
Ich denke, dass der Präsident in den späten Stunden des Mittwochabends gewählt sein könnte. Für den Schwerpunkt der Regierungssitzung am Montag, nämlich das amerikanische Ansuchen um eine Beteiligung tschechischer Truppen an einem eventuellen Angriff auf den Irak, stand den Ministern umfangreiches Material zur Verfügung und aus diesem geht vor allem eines hervor. Ein UNO-Mandat ist Voraussetzung für den Einsatz heimischer Soldaten. Wie ein solches allerdings konkret auszusehen habe, darüber gab es zunächst noch keine absolute Klarheit. Denn ein Mandat muss nicht unbedingt auf einer neuen UNO-Resolution beruhen. Man könnte auch eine Erklärung von Seiten des Sicherheitsrates als Mandat auffassen, in der gesagt wird, dass der Irak die Bedingungen der letzten Resolution nicht erfülle. Mehr darüber von Gerald Schubert.
Konkret ging es bei den Regierungsverhandlungen um zwei Dinge. Zum einen soll, wenn es nach dem Ansinnen der Vereinigten Staaten geht, die tschechische Anti-ABC-Waffeneinheit, die derzeit in Kuwait stationiert ist, aufgestockt werden. Zum anderen geht es um eine Erweiterung des Mandats der tschechischen Truppen. Denn im Rahmen der Operation Enduring Freedom haben diese derzeit zwar das Mandat zu einem Einsatz in insgesamt 24 Staaten, allerdings nur mit Zustimmung der jeweiligen dortigen Regierungen. Im Falle eines Irak-Feldzuges hätten die tschechischen Soldaten somit keine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine Beteiligung. Eine solche soll also nun geschaffen werden und nach der Regierung soll noch diese Woche das Parlament über das amerikanische Gesuch verhandeln. Bei den diesbezüglichen Diskussionen geht es natürlich allgemein um die tschechische Bereitschaft, Soldaten in einen Krieg zu schicken. Außenminister Cyril Svoboda betonte dabei in einem Interview für die Montagausgabe der Tageszeitung Bravo explizit die europäische Komponente. Man werde nichts ohne Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat unternehmen und in diesem seien derzeit 5 europäische Länder vertreten. Jedenfalls aber steht der Außenminister einer Ausweitung des Mandats der tschechischen Anti-ABC-Waffeneinheit grundsätzlich positiv gegenüber. Er wolle nicht, dass tschechische Einheiten in Kuwait stehen und mit dem Fernglas zusehen müssen, wie auf irakischer Seite Menschen durch Chemiewaffen sterben, so Svoboda. Auch Präsident Václav Havel, der zu der Regierungssitzung zugezogen wurde, gab bereits seiner Meinung Ausdruck, dass es in gewissen Situationen nötig sei, Gewalt anzuwenden. Premierminister Wladimir Schwiller hat im Vorfeld der Regierungssitzung dennoch erwartet, dass die Haltung innerhalb der Regierung nicht ganz einmütig sein müsse.
Wenn sich zeigt, dass es hier unterschiedliche Meinungen gibt, dann sind diese gewiss nicht durch irgendwelche Animositäten oder Koalitionsstreitigkeiten bedingt. Diese Sache ist einfach außerordentlich schwierig. Und wenn Sie die Entwicklung in anderen Staaten der Welt verfolgen, dann sehen Sie, dass auch diese in keiner anderen Situation sind. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Und das Abwägen der Unsicherheiten ist nur zu verständlich.
Dennoch, das Kabinett hat die geforderten Maßnahmen am Montag einstimmig bewilligt. Die tschechischen Spezialeinheiten können demzufolge sogar ohne UNO-Mandat einschreiten, wenn auf irakischer Seite Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen. Das nächste Wort in Tschechien hat nun das Parlament.
Am vergangenen Freitag hat der Chef des EU-Konvents, Valéry Giscard d'Estaing, die Tschechische Republik besucht. Dagmar Kabalowa fasst den Besuch zusammen.
Der Chef des Konvents, Valéry Giscard d'Estaing, sagte in Prag, dass die Erweiterung der Europäischen Union sich derzeit auf ihrem Höhepunkt befindet, was bedeuten würde, dass sich Länder wie die Tschechische Republik nicht mehr als Kandidatenländer, sondern als neue EU-Mitglieder bezeichnen sollten. Dazu hob Giscard hervor, dass er sich seit seinem Amtsantritt um seinen ersten Besuch in einem Kandidatenland handle.
C'est la première visite du président de la Convention dans un des, alors il faut bien choisir ses mots, anciens pays candidats. On ne peut pas encore dire États membres, alors moi je propose de dire les nouveaux États de l'Union européenne.
In Tschechien kam mit Präsident Václav Havel sowie Premier Vladimir Špidla und Senatschef Peter Pidha zusammen. Giscard erinnerte auch an die Rolle des Konvents, der die Reformen der EU-Institutionen vorschlagen soll. Er halte es für wichtig, dass Tschechien sich als Mitglied der EU-Familie an der Gestaltung der Zukunft Europas aktiv beteiligt. Der Konvent ist eine mutige Idee, weil er Ereignisse vorausnimmt, die noch nicht passiert sind. Gerade das ist für uns außerordentlich wichtig, sagte der tschechische Senatschef Peter Pidhat bei dem Treffen mit Giscard d'Estaing. Auf die Frage, wie Giscard bzw. der Konvent zu einer möglichen Bildung von zwei Teilen der Europäischen Union gegenüberstehen, also denn, dass die neuen Länder zu zweitklassigen Mitgliedern werden könnten, sagte er, dass der Konvent diese Vision von einem Europa der zwei Geschwindigkeiten nie vertreten hatte, obwohl dies einige EU-Länder seinerzeit vorgeschlagen hatten. Wenn man Europa als eine demokratische Konstruktion betrachte, dann müsse man in einem durch die Mehrheit gewünschten Rhythmus vorwärtsschreiten.
Die Konvention ne retient pas comme schéma le schéma d'une Europe à deux vitesses. Il y a eu un moment où certains ont proposé cette formule.
Der tschechische Premier Vladimir Špidla meinte, dass so ein Risiko existiere, aber auch in früheren Fällen existiert habe. Irland, Portugal, Spanien, Griechenland, die nicht zu den am meisten entwickelten Teil Europas gehören, hätten etwa solche Gedanken hervorgerufen. Die praktische europäische Politik hätte Špidla zufolge aber bewiesen, dass man dieses potenzielle Risiko überwinden kann und der Glaube, dass dem auch künftig so sein wird.
Myslím si, že takové riziko existuje, ale na druhé straně existovalo v evropském vývoji vždy, protože nepochybně například Irsko, Řecko, Portugalsko.
Ein Zug von bedrohlich aussehenden Männern mit Kappen und brennenden Fackeln. Dieser Anblick bot sich den Passanten am Samstagabend im Prager Stadtzentrum. Marketa Maurova berichtet.
Etwa 30 Rechtsextremisten versammelten sich am Samstag in Prag, um gegen den angeblichen Holocaust zu protestieren, der von Seiten Israels an Palästinensern verübt werde. An einem Marsch durch das historische jüdische Stadtviertel wurden sie im letzten Moment durch ein Verbot des Prager Magistrats gehindert. Zur selben Zeit scharten sich ein paar Meter weiter etwa 150 Gegner der rechtsextremistischen Demonstration, Repräsentanten der jüdischen liberalen Union, Antifaschisten sowie Anarchisten. Unter ihnen war auch die Sekretärin der Prager jüdischen Gemeinde Olga Dostalova, die gegenüber Radio Prag das Vorgehen des Magistrats folgendermaßen beurteilte. Es gibt den Paragraph 10 des Versammlungsgesetzes, der über die Unzulässigkeit des Angriffs gegen Menschen einer anderen Religion bzw. Rasse spricht. Dieser Paragraph hätte sofort angewandt werden können, denn bei der angekündigten Demonstration war es offensichtlich, was die Organisatoren motiviert. Es scheint mir, dass der Magistrat das gewissermaßen verschlafen hat. Letztendlich gelang es dank Interventionen von vielen, vielen Seiten, den Magistrat zu einem Verbot zu bewegen. Nicht 5 Minuten vor 12, sondern fast um 12. Olga Dostalova sieht nicht den konkreten Antisemitismus, sondern Rassismus, Fremdenhass und Intoleranz im Allgemeinen als große Probleme der Gegenwart an. Die Ursachen dafür, dass sich die Feindseligkeit gegen die Juden wendet, findet sie in zwei Bereichen. Einerseits ist das die aktuelle politische Lage im Nahost. Ich sehe das größte Unglück darin, dass die Leute die Geschichte nicht kennen. Die Ursache liegt in einer groben Uninformiertheit darüber, was in Israel geschehen ist und geschieht. Und die zweite Ursache, viele Leute haben nichts zu tun, haben keine Interessen. Dies treibt sie in die Straßen zur Gewalt gegen einen unsichtbaren Feind. Sie suchen nach diesem Feind und finden ihn, wie es in der Geschichte häufig der Fall war, auf der jüdischen Seite. Die Extremisten machten sich schließlich doch auf den Marsch durch Prag, nur war ihr Ziel nun nicht mehr das alte Judenviertel. Die Aktion, bei der Parolen wie »Nichts als die Nation« und »Es liebe Heide« gerufen wurden, wurde von der Polizei kontrolliert und verlief ohne Zwischenfälle.
Der Anblick war märchenhaft. Der 1012 Meter hohe Jeschken bei Liberec-Reichenberg war in ein puderweißes Schneekleid gehüllt, an einem seiner Abhänge war die 120 Meter Schanze bestens präpariert. Für die Weltcup-Konkurrenzen der internationalen Skispringelite am Samstag und am Sonntag. Und jener am Samstag hielt auch alles, was sie versprach. Die über 10.000 Zuschauer, darunter ein riesiger Tross aus Polen und eine ebenso sicht- und hörbare Fangemeinde aus Deutschland, sahen bei nahezu gleichbleibend guten Witterungsverhältnissen eine der spannendsten Entscheidungen des diesjährigen Skisprungwinters. Bei ihr setzten sich am Ende jene vier Springer durch, die als einzige über die 130-Meter-Marke kamen und jemals in einem Durchgang bei genau 131 Meter landeten. Den mit 129 Meter besten zweiten Sprung unter diesen vier hatte der erst 16-jährige Österreicher Thomas Morgenstern, der damit als zweitjüngster Skispringer aller Zeiten, nach dem Kanadier Steve Collins, ein Weltcup-Springen gewann. Einfach märchenhaft. Doch Gleiches lässt sich auch über den Drittplatzierten sagen, nämlich den 24-jährigen Tschechen Jakub Janda, der nicht nur den Wettbewerb seines Lebens absolvierte, sondern zur Freude aller Einheimischen dafür sorgte, dass nach langen vier Jahren erstmals wieder ein Tscheche auf dem Podium stand. Entsprechend riesig war auch seine Freude über den historischen Erfolg. Die Freude ist groß, ich bemühe mich jedoch auf dem Boden zu bleiben. Das ist ein super Ergebnis für mich und mein bisher größter Erfolg. Im Kampf um Platz 2 war Janda dem Österreicher Andreas Witthölzl nur um ein winziges Zehntel unterlegen. Doch die weiteren Asse, wie der Slowene Primož Petaka, Sven Hannawald aus Deutschland und der Finne Jana Ahonen, landeten erst hinter ihm. Leider fand diese Leistung vorerst keine Fortsetzung, da Böge-Winde das Wertungsspringen am Sonntag unmöglich machten. Mit Rücksicht auf die Gesundheit der Aktiven wurde die Konkurrenz abgesagt. Das war's vom heutigen Tagesecho. Es geht nun weiter mit einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon von und mit Gerald Schubert.
Heute am Mikrofon.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Interviewsendung heute am Mikrofon. Diesmal hören Sie ein Gespräch, das ich mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in Wien, Frau Hanna Klabanova, geführt habe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Frau Klabanova, wir sind hier im Tschechischen Zentrum in Wien, in der Wiener Herrengasse. Sie sind hier die Leiterin. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, was das Tschechische Zentrum eigentlich ist? Das heißt, wie die Organisationsstruktur ist und auch welche Aufgaben Sie haben und was Sie konkret machen?
Also das Tschechische Zentrum in Wien, ebenso wie anderen tschechischen Zentren in Europa und ein Büro arbeitet in New York, gehören zur Verwaltung der tschechischen Zentren in Prag. Und wir sind also eine Organisation des Außenministeriums der Tschechischen Republik. Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der Botschaft. Und unsere Aufgabe ist die Präsentation der Tschechischen Republik auf drei Ebenen, Wirtschaft und Handel, Touristik und Kultur. Was Touristik betrifft, arbeiten wir eng zusammen mit der Vertretung der Tschechischen Zentrale für Tourismus. Die Leute, die zu uns kommen, bekommen da ausführliche Informationen, Fachinformationen, betrifft die Tschechische Republik. Sie bekommen hier eine Menge von verschiedenen Unterlagen, Prospekten, Fahrpläne, also alles Mögliche. Wir sind also kein Reisebüro, aber die Leute bekommen da uns für ihre Privatreisen diese Informationen. Im Bereich Wirtschaft und Handel, da arbeiten wir eng zusammen wieder mit der Botschaft, mit der Handelsabteilung der tschechischen Botschaft. Bei uns bekommen die Österreicher, die österreichischen Firmen mehr allgemeine Informationen. wenn Sie zum Beispiel die ersten Kontakte in der Tschechischen Republik suchen, dann kommen Sie zu uns und wir suchen dann die entsprechenden Partner. Wir sind so eine erste Stelle zu dieser Kooperation. Und was die Kultur betrifft, da ist auch die Aufgabe ganz klar, das ist die Präsentation der Republik, die Präsentation der zeitgenössischen Kunst, der zeitgenössischen Literatur. Wir organisieren auch viele Podiumdiskussionen, Konzerte. Wir möchten hier junge Künstler vorstellen und vor allem möchten wir aber diese alle Aktivitäten in Zusammenarbeit mit anderen, vor allem österreichischen Institutionen organisieren. Im November haben wir auch einen internationalen Kulturkreis Wien gegründet. Da sind vertreten alle Kulturbeauftragte oder Direktoren der Kulturinstitute aus allen Ländern, die in Wien arbeiten, die in Wien vertreten sind. Mit dieser neuen Organisation können wir noch ein bisschen mehr zu unserer Werbung machen.
Noch einmal zu diesen drei Punkten, zu der Wirtschaft, zu der Touristik und zur Kultur. Gibt es da ganz allgemein in den letzten Jahren, seitdem Sie hier sind, eine Bewegung festzustellen? Ich weiß nicht, vielleicht in allen drei Bereichen oder kann man da zwischen den Bereichen differenzieren? Ich meine, was die Interessenten betrifft, ist das Interesse steigend, fallend, gleichbleibend oder ist das in den einzelnen Bereichen verschieden?
Es ist ein bisschen verschieden. Vor 4, 5 Jahren war sehr stark die Tätigkeit in der Bereich Wirtschaft und Handel. Auf jeden Fall. Jetzt ist es niedriger. Wir bekommen weniger Anfragen von der österreichischen Seite. Ich sehe da einen Grund und das ist also Internet, diese neuen Medien. Und es wurden schon viele Kontakte angeknüpft in den letzten Jahren. Das Tschechische Zentrum arbeitet hier seit Sommer 1994 und die ersten Jahre war die Arbeit im Wirtschaft und Handel sehr stark, aber in den letzten 4 Jahren würde ich sagen, ist es niedriger, weil die Kontakte schon laufen.
Das ist die Wirtschaft und wie sieht es im Bereich Tourismus und Kultur aus?
Im Tourismus würde ich sagen, gibt es keinen großen Unterschied. Es kommen immer sehr viele Gäste aus Österreich in die Tschechische Republik, auch trotz dieser Hochwasserkatastrophe, die die Tschechische Republik, aber auch teilweise Österreich betroffen hat. Es gibt schon die Statistiken, die zeigen, dass die Anzahl der Besucher aus Österreich sogar noch höher ist, jetzt im Herbst als vorher. Und es kommen immer viele Gäste zu uns, da würde ich sagen, gibt es keinen großen Unterschied. Nur in einer Sache, es kommen die Leute, die sich mehr und tiefer interessieren. Also es kommen die Leute, die organisieren zum Beispiel Kulturtouristik. Sie wissen schon, wohin sie fahren sollen, was sie besuchen wollen. Wir haben schon in den letzten Jahren viele kulturelle Veranstaltungen besucht und interessieren sich dafür weiter.
Zwischen Österreich und der Tschechischen Republik hat es ja einige Konflikte gegeben, vor allem rund um Beneš-Dekrete und das Kernkraftwerk Temelín. Kann man irgendwie feststellen, dass auch auf anderen Ebenen als auf der hohen politischen Ebene das Verhältnis gestört war oder ist es vielleicht gerade umgekehrt so, dass gerade diese eher informellen Beziehungen besser funktionieren?
Na, es funktioniert vielleicht ein bisschen besser. Auf unsere Arbeit haben diese politischen Ereignisse keinen Einfluss gehabt. Die Leute, die zu uns kommen, das sind auch die Leute, die in Zeitungen in Wien Verschiedenes lesen, was sie nicht ganz verstehen. Und die sind sehr wenig informiert. Und die kommen zu uns und suchen Fachinformationen. Da gibt es schon eine Menge von Büchern, also von der Literatur, die wir anbieten können. Auch die Diskussionen, die wir in Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen organisieren, mit der Botschaft, die sind auch dazu gewidmet, dass die Leute neue Informationen bekommen. Also nicht nur, was sie in den Zeitungen lesen.
Ich war selbst, als ich noch in Wien gewohnt habe, bei vielen Ihrer Veranstaltungen. Ich habe auch bemerkt, dass sich viele Veranstaltungen an Tschechen und Tschechinnen richten, die in Wien leben, an die sozusagen Reste der tschechischen Minderheit in Wien, wenn man so will. Gibt es da eine Verschiebung im Publikum bei den Kulturveranstaltungen jetzt konkret? Sind es mehr Tschechen, die in Wien leben, die zu Ihnen kommen, oder auch interessierte Österreicher, die gar nicht Tschechisch sprechen und sich einfach aus irgendwelchen Gründen privat dafür interessieren?
Es sind, das freut mich sehr, die Österreicher, die sich für unsere Veranstaltungen interessieren. Das ist eindeutig. Wir arbeiten sehr eng auch mit der tschechischen Minderheit zusammen. Wir haben Theatervorstellungen oder Konzerte zusammen organisiert. Wir haben Veranstaltungen einzelnen Organisationen unterstützt. Aber es kommen immer neue Leute, also die nicht Tschechisch kennen oder die möchten Tschechisch lernen oder studieren Tschechisch, Bohemisten. Es kommen auch junge Leute und das freut mich sehr.
Sie hörten ein Gespräch mit Frau Hanna Glabanova, der Leiterin des Tschechischen Zentrums in Wien. Über das Programm aller tschechischen Zentren, also auch dem in Wien und jenen in Deutschland, können Sie sich im Internet unter der Adresse www.czechcenters.cz informieren. Ich danke Frau Glabanova für das Gespräch und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gerald Schubert.
Das war unsere Sendung zum Wochenauftakt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a